Wenn du sagst, es geht darum, dass jemand sagt, ich kaufe meine Kartoffeln gerne im 20-Kilo-Sack bei der Metro, da spare ich 4 Euro und dann tue ich sie in meinen 50.000 Euro Weinkeller. Ja, das geht.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Ganz ordnungsgemäß, ohne Zeitdruck, sitzen wir hier und können würfeln und einen Blindflug produzieren.
Stimmt.
Eine 3.
Eine 3. Eine 4.
Dann darfst du.
Ich fange an. Dann gehe ich mal rüber und mach mal.
Jawohl.
Den ersten Wein klar.
Wir trinken heute, weil wir es noch nicht getrunken haben, und also ich habe es nicht erfunden von seiner Seite, von seiner Schnutentrunker-Seite. Auf der es sich immer lohnt, mal zu gucken, übrigens, finde ich, wenn ihr mal unterwegs seid, guckt nochmal schön Bahnfahrt oder sowas auf die Schnutentunker-Seite und lest euch ein paar Artikel aus. Das finde ich, das lohnt sich immer nochmal. Habe ich heute gemacht. Achso, also, aber ja, entschuldigt die Ablenkung. Wir trinken Roque d'Anglas Rot. Especial Reserva Number 5. Erzähl ich nachher noch was dazu. Die Weißen und den Rosé hatten wir hier schon mal. Also trinken wir jetzt nochmal den Roten. Was heißt nochmal den Roten? Wir trinken jetzt mal den Roten. Ist ein leichter, hat nur 12,5 Alkohol, also ist wirklich, obwohl es eine lange Doc-Variante ist. Ich bin sehr gespannt und freue mich hoffentlich, dass es Felix gefällt. Und wahrscheinlich ist es ein bisschen zu kalt, ist schon kalt draußen. Also Felix, sag mal an, das ist ein bisschen zu kalt, ja? Du musst das ein bisschen in der Hand wärmen. Aber Klingeln. Es ist etwas zu kalt. Was dann vielleicht Rückschlüsse darauf schließen lässt, was es sein könnte. Richtig, eisgekühlter Bummelunder.
Ja, richtig, eisgekühlt. Sehr schön. Cheers.
Cheers. Weiß gar nicht, warum es so kalt ist. Vielleicht ist gut, weil ich es gut gemeint hatte und den ich richtig kühl hatte, habe ich ihn dann in die Manschette gepackt und dann dachte ich, mit den 2 Stunden Fahrt wird es jetzt einigermaßen.
Das ist ja richtig kalt.
Das ist richtig kalt. Wir haben noch nicht so, wir hatten ja letztes Mal schon über Nebbiolo gesprochen und Italien, sagen wir mal so. Das können wir nochmal machen. Ich finde, ich bin ein bisschen, wie soll ich das sagen? Wir hatten jetzt letzte Woche nochmal eine Verkostung.
Ja, ein nettes Weintrinken jetzt. Jetzt
in diesem Woche.
Ja, am Samstag.
Genau. Und kurz davor hatten wir eine Nebbiolo-Verkostung mit so in so einer Gastro-Runde, sage ich mal.
Genau, hier den Monday After Work.
Monday After Work.
Haben wir, glaube ich, schon mal von berichtet von unserer Chardonnay-Probe.
Genau, da haben wir von der Chardonnay-Probe schon mal berichtet und die hatten wir auch nochmal als Nebbiolo. Auch Italien. Also für die, die es nicht mehr ganz raus haben. Also Italien kann Nebbiolo, Sangiovese und Bordeaux Blends. Können noch mal mehr. Ja.
Nee, ich weiß, was du meinst, ja.
So. Das war jetzt ein bisschen runtergezogen muss. Und ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich fühle mich ein bisschen entzaubert.
Ja.
So, also aus beiden Proben jetzt, finde ich. Wir können ja mal sagen, was wir bei der jetzigen Probe hatten. Ein bisschen können wir ein bisschen mit großen Namen schmeißen.
Ja,
ne?
Das stimmt. Das
wir hatten einen wahnsinnig schönen, korkigen Masetto, den konnten wir nicht trinken. Der war total leider korkig wie Sau. Der ging einfach nur tatsächlich weg.
Gar nicht.
Ja, das ging gar nicht. Also den haben wir auch nicht verkostet. Das ging halt nicht. Mhm. Und dann hatten wir angefangen von, ich glaube, 1964 Gaia bis hoch 2016 Poggi di Sotto, Reserva,
genau.
Brunello.
Bei dem Gaia hatten wir einen Doppelflight, und zwar hatten wir 1998 Lange Nebbiolo.
Lange Nebbiolo, der war zum Niederknien.
Ja, und wir hatten in der Verkostung einen toten 2005er Barbaresco.
Genau. Und der 64er, den wir hatten, der war jetzt okay.
Der war gut.
Der war völlig in Ordnung, der. Der war völlig okay, das konnte man sehr gut trinken. Wir hatten auch diesmal Glück, übrigens insgesamt mit den alten Weinen. Das war ziemlich okay.
Ja.
Zeigt aber tatsächlich, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich meine, dass der das jetzt, was war 2005 war, der in der anderen Probe davor war?
Ja, und das
dass
war
der so tot war.
Der gleiche Barbaresco.
Das
Besondere an dem 2005er war, dass Lars den aus seinem Keller genommen hat. Und Lars war 2007 Distributor oder hat gearbeitet für den Importeur von Gaia. Der Wein ist nur einmal bewegt worden, von Gaias Keller in seinen Keller.
Und wenn da nicht wirklich Schiefel war, gegangen ist was im Keller, dann muss man
der
sagen...
Der Keller ist völlig in Ordnung, da trinken wir ständig draus. Und da lag der dann entsprechend Dann haben wir 2007 rein, jetzt 17 Jahre, 18 Jahre.
Und hat es nicht durchgehalten. Schöner Flight. Also die beiden Gaias. Dann ging es weiter. Ich mach's mal nicht, wir machen nicht alle, das ist totaler Quatsch. Aber wir hatten dann aus der Magnum einen 78 Tiganello. Auch der war sehr schön.
Ja.
Auch sehr gut trinkbar, sehr schön. Ganz angenehm. Dann ging es weiter mit allen möglichen anderen Kram. Die Sachen von Tenuta Nova. Nicht Tenuta Nova, Entschuldigung. Casanova di Neri.
Ja.
Casanova di Neri. Cerretalto spricht man wahrscheinlich anders aus.
Cerretalto müsste richtig sein.
Und Tenuta Nova 2010, 2007. Der 2007er Cerretalto und der 10er Tenuta Nova, damals bewertet, ganz hoch bewertet, glaube ich, tatsächlich mit 100 Punkten. Der kleinere Tenuta Nova. Auch ganz, ganz schön.
Ja, also Bruno Giacosa muss man vielleicht dazu sagen.
Ach, Bruno Giacosa hatten wir auch noch dabei.
Ja, das stimmt. Den haben wir dazwischen.
Ach, den haben wir dazwischen nochmal geschoben. Ja. Der Giacosa war Giacosa mit 95 und mit 2007.
Genau, der 95er Barbaresco und der Rocca del Faletto 2007er Barolo.
Und was ich bei denen jetzt hier schon meine erste kleine Entzauberung, ja, bei den beiden Flights fand ich jeweils die kleineren
besser.
Besser als die großen.
Das fand ich auch.
Aber da waren die kleinen gut, ja? Insgesamt war das total schön. Auch wie gesagt, der Sassicaia, Casanova di Neri Sachen, natürlich die Giacosa. Riesennamen, wirklich, wenn man das so sieht und hört, muss man sagen, schon wieder ganz schön mit Namen um uns geworfen.
Ja, ja? Wir haben es weder gemacht noch gekauft. Wir haben uns einladen lassen. Das war sehr, sehr nett und sehr großzügig. War
wahnsinnig schön,
genau. Wahnsinnig schön
wir haben festgestellt, dass es Location-Unterschiede gibt, ja, ehrlicherweise, muss man sagen.
Wir haben diesmal ein bisschen Pech gehabt.
Also sehr nett, aber wir haben in so einer Ecke gesessen und es war einfach viel zu laut.
Grandioses Essen, aber zu nah an der Abräumstation. Es war mit den Unterhaltungen ein bisschen schwierig.
Das war voll zu laut und dadurch war das etwas unruhiger, etwas nervöser. Aber was mich insgesamt jetzt bei den Sachen ein bisschen entzaubert hat und ein bisschen, ich trinke das ja wirklich gerne. Also die Tenuta Nova, den 2007 habe ich damals schon selber gekauft. Die Pugli di Sotto, damit haben wir ganz früh im Podcast mal hier angefangen, weil ich das so schön und so super fand. Also der Pugli di Sotto 2016, über den wir fast zum Schluss hatten,
Wahnsinn. 16er Reserva ist zum anderen Stern. War wirklich großartiger Wein. Es war mit der Wein des Abends. Aber wir müssen eben, glaube ich, das zwei Weine noch nicht erwähnen. Und wenn wir die erwähnen, dann haben wir, glaube ich, das Ganze. Ich kann das übrigens deswegen so klug scheißerisch sagen, weil ich hier mit dem Handy sitze mit den Fotos. Muss man dazu sagen. Wir haben nämlich noch Solaia und.
Ach, stimmt.
Solaia war sehr okay.
Ja, es war 98.
Ein guter Bordeaux. 98 hat das auch noch so viel gekostet wie ein guter Bordeaux. Mittlerweile liegen die bei 400 Euro und das ist Quatsch.
Ja.
Das ist einfach Quatsch.
Ja, das ist wirklich Quatsch. Das stimmt. Das ist wirklich Quatsch.
Es gibt ausgewählte Cru Bourgeois, die da fast mit, also wir hatten hier, Flo hatte mal eingeschenkt hier, Peugeot zum Beispiel, so eine sichere Bank, kostet 30 Euro oder sowas. Ob du da jetzt in der Blindprobe genau weißt, welcher ist. Aber es war wirklich gut gemacht und 98, ein Wein, bei dem ich sage, lass dem nochmal 10 Jahre liegen. Haben wir darüber gesprochen, das ist wie ein etwas verschlossener 96er Bordeaux.
Ja, stimmt, hast du gesagt. Ja, der kann noch liegen, das stimmt.
Und Ruagna. Pira 2013 Barolo. Ich habe irgendwann mal von dem so geschwärmt, weil der Typ auch so ein Entertainer ist. Fantastischer Wein, das kostet gar nichts im Vergleich dazu. Das war einer der besseren, also kam nicht ran an den
Pugli di Sotto,
aber trotzdem sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und wir hatten dann noch hier Le Vigne Sandrone Barolo 17, auch sehr gut.
Genau, also insgesamt wirklich mit großen Namen geschmissen und die Weine im Einzelnen wirklich schön. Und wir haben ja schon immer, ich mag das ja auch, was wir da trinken. Das mochte ich ja schon immer. Trotzdem lassen mich beide Verkostungen haben mich so ein bisschen, nicht ratlos zurückgelassen, aber so ein bisschen entzaubert zurückgelassen. Es ist bei beiden nichts dabei, wo ich jetzt denke, also ja, okay, mir bleibt der Pugli di Sotto unglaublich. Würde ich mich jedes Mal wieder freuen, wenn ich was trinke davon. Aber es ist nicht so wie bei anderen Proben, die wir gemacht haben, wo man sagt, oh, da bleibt mir jetzt wirklich doll was im Kopf hängen.
Das ist jetzt nicht 2010 Lafite, ja? Nee. Also, wo du so denkst, oh Gott, einmal im Leben. Da bin ich bei dir.
Und es wirkte so, das klingt jetzt völlig überholt, aber es wirkte so ein bisschen normal, auch von den Geschmacksprofilen, was hier auch gar nicht schlimm ist. Es muss nicht immer komplett herausragend und exorbitant sein, ja?
Darf ich das etwas positiver formulieren, ohne dass ich dir damit... Italien ist das Land, in dem du so gut wie jeden großen, teuren Rotwein durch einen günstigen Rotwein nicht ersetzen, aber
gleichstellen kannst.
Ja, granatenmäßig Konkurrenz machen kannst.
Ja, das stimmt.
Und das war auch bei der Nebbiolo-Probe, also bei der richtigen Probe so. Ich habe einen Wein mitgebracht, den Olli mir geschenkt hat. Das ist ein Wein, der das Weingut so ein bisschen auf das Tableau gehoben hat. Granatenschöner Wein, 2010er Barolo, ein ganz normaler Barolo von, genau.
Okay, ich habe es auch nicht auf dem Schirm.
Da ist das denn gleich. Von Finocchio.
Finocchio, ja.
Ganz in Anführung, Busia von Finocchio, ganz normaler Barolo. Der hat wahrscheinlich damals 36 Euro gekostet oder sowas. War mit einer der schönsten Weine. Und zwar deswegen allerdings auch, weil er der einzige, weil er einer von vielleicht drei Weinen aus einem Feld von 16 war, der vom Reifezustand da war, wo man ihn erwarten würde. Also war im 2010er Barolo 10 gutes Jahr, allerdings auch relativ tanninstarkes Jahr. Eines, wo man sagen würde, warte mal 10 Jahre, also vielleicht ab 2020 wurde das so langsam Trinkgrad. Ein Wein, bei dem du sagst, der ist jetzt im besten Alter, der hat noch lang vor sich. Und du trinkst Nebbiolo, du hast Tannin. Du trinkst das ja nicht trotz des Tannins, sondern wegen des Tannins. Du hast ja noch Tannin, es ist alles noch beieinander und da. Und wir hatten etliche Weine, die teilweise 4-5 Jahre jünger waren, die schon müde waren. Ja,
die müde waren, die durch waren, wo du denkst,
das war eher, vielleicht hatten wir da besonders viel Pech, weil wir es besonders gut machen wollten.
Da bin ich mir halt echt nicht sicher, wa?
Ja.
Also was mir noch egal war, einfiel, wo du das sagtest, war tatsächlich, dass es natürlich, also jetzt, das sollte ja am letzten Wochenende auch sozusagen eigentlich ein bisschen mehr gemütliches Zusammensitzen und Wein trinken sein, ja?
Ja.
Mal ganz so. Das ist natürlich insofern wieder ein bisschen ausgeartet, weil wir einfach zu viel da hatten. Ja?
Aber wir haben uns
benommen. Wir haben uns sehr benommen. Es ist nicht ausgeartet, Alkohol. Ich meine, das ist nicht. Also sehr schön, und so, aber es war jetzt nicht wenig. Und wenn man es als schönes Weintrinken nimmt, wäre es dann aber schon so gewesen, dass wir dann trotzdem zu viele hatten. Und für eine Verkostung war es dann tatsächlich, glaube ich, aber auch zu wild. Also zu viel durcheinander. Sodass du dann, klar, einzeln für die einzelne Flasche dir jeweils eine Bewertung machen kannst. Und sagen kannst, okay, das war der schönste Wein heute Abend und so. Das fällt da ein bisschen runter, das ist ein bisschen...
Wir konnten alles nochmal nachprobieren, weil wir nur 8 Leute waren. Meine Frau war dabei und Thomas hatte auch seine Frau dabei. Die haben sich nicht beschwert, dass wir jetzt sie komplett links liegen gelassen hätten und nur über Wein geredet hätten. Das war auch Sinn und Zweck des Ganzen. Wir haben ein bisschen über ein paar andere Sachen gesprochen. Und wir haben granatenstarke Weine probiert in einem sehr freundlichen Umfeld, in dem man nichts gut finden muss, bloß weil irgendjemand es bezahlt hat.
Ja, das stimmt. Aber du weißt aber trotzdem, was ich meinte mit dem.
Es war eine Probe, der letzten Endes die aus jeder Pore Normalität atmete, nur nicht aus der Preispore.
Jetzt ist schön, den mag ich. Ja, das stimmt.
Und das stimmt, das ist schwierig. Wir hätten eine genauso gute Probe nachgebaut mit einem Zehntel des Budgets.
Ja.
Und der teuerste Mann wäre der Poggio di Sotto gewesen, der, glaube ich, 300 kostet.
Ne? Ja. Bisschen über 300, aber ja.
So, also da hättest du schon hingehen müssen. Ich weiß nicht, ob du das, also das war dann wo du sagst,
ohne den wäre es nicht gegangen.
Und wo ich sagen würde, doch, wir haben natürlich schon mal auch bei Italienproben was erlebt, was gut ist und nicht 300 kostet. Also zum Beispiel Gaia, als er noch 130 kostet oder
Carlo,
so.
Carlo, die 100er damals, also das war immer großartig. Was waren das, 65 Euro oder 69 Euro, als sie damals.
Hast du eigentlich jemals Campoleone getrunken?
Nein, also sagt mir nichts gerade.
Ist doch Campoleone, heißt er, der von Maserati. Nicht Ferrari, so kurz, ich habe das kurz gegoogelt, weil sich das für mich so komisch anfühlt. Er ist nicht von Maserati, er ist von Lamborghini.
Ja, ist ja das Gleiche. Schnell. Ist halt schnell.
Lamborghini und Ferrari waren beides Traktorenhersteller,
genau.
Die gleichzeitig auf Sportwagen umgesattelt haben und irgendwie auch gleichzeitig so ein bisschen, wobei Ferrari ist ja jetzt, das Weingut hat mit dem Auto nichts zu tun. Ferrari heißt ja Schmidt auf Italienisch, also ist der häufigste Nachname oder so. Aber also nicht Maserati, Lamborghini, Campoleone. Ist irgendwie abgehängt worden. War eine Zeit lang auch so in diesem Rennen um das super gehypte Zeug. Hat dann 30, 35 Euro gekostet. Ich weiß nicht, was es heute kostet. Jetzt habe ich gerade gegoogelt. Jetzt kann man gucken, was es heute kostet. Los. 80 Euro.
Okay,
ja. Du hast toll geworden. Aber trotzdem. Also, auch so ein Wein damals, wo du auch so dachtest, wow, der schubst eine ganze Menge auch über die Klippe und kostete damals so 38, 40 Euro oder sowas. Es gibt und kennt kein Mensch mittlerweile mehr. Es gibt eine ganze Menge, wirklich nicht so bekannte Weine in Italien. Das ist in Frankreich anders.
Das
da
stimmt.
Hat jeder seine Fanbase.
Ja, das stimmt. Das ist dann wirklich, es gibt, wie gesagt, wir haben ja so Lieblinge auch in Italien sozusagen, wo wir immer wissen, dass das funktioniert. Und bei anderen nicht. Also, eine Poggio di Sotto-Probe würde ich auch durchaus. Mir ist noch was anderes. Ja? Also das war die eine Sache, die ich dann wirklich die mich, also diese leichte Sprachlosigkeit, was die Weine angeht, wo die sehr, sehr schön sind und das Spitzende herausragend gibt, nochmal gesagt, ja. Das andere ist, dass wir, was wir bei Wein können und was wir nicht mehr können im normalen Gespräch, finde ich, sehr oft jedenfalls nicht, ist Meinungen aushalten.
Ja.
Und das aber, also wirklich, ich glaube, inzwischen fast jeder von uns sozusagen, ja, um da mal das mal ein bisschen aufzumachen und nicht irgendwie, sondern das ist echt, wir kriegen das, was erstaunlich, wir kriegen das bei Wein hin, uns meistens anzunähern und zu sagen, okay, da kommen wir hin, das finden wir auch, das passt, das ist okay, da finden wir eine Basis, da können wir ein bisschen diskutieren, ja, also dieses, ja, gut, ich finde es ein bisschen besser, ich finde es ein bisschen schlechter, warum, wieso, also es gibt immer es gibt meistens einen Konsens, auf den wir uns irgendwie einigen können und wo wir was hinbekommen, was geht, außer in Ausnahmefällen, wenn es auf irgendwelchen Ecken kommt, ist durch und da kommt man nicht mehr an, dann geht's manchmal auch nicht mehr.
Also so, über so Sachen, korkt das oder korkt das nicht, oder hat das noch eine Zukunft, ist das verschlossen oder ist das schon tot, da kann man sich, das stimmt, aber ich habe auch den Eindruck, wir sind auch entspannter, weil ich bin nicht sicher, ob wir immer zu einer gleichen Idee kommen. Ich habe auch schon Situationen, da kann man sich nicht mehr darüber einigen, ob der Abgang jetzt kurz oder lang ist.
Okay, gut, schon. Ja.
Aber es vergiftet die Stimmung nicht.
Genau, und das ist aber, das kriegen wir bei Wein, kriegen wir das ja super hin. Sobald die Gespräche tatsächlich in eine andere Richtung gehen, ist es auch in der gleichen Runde kaum noch möglich, kein vergiftetes Gespräch zu kriegen. Gerade dann, wenn es in Richtung Politik, Geld oder irgendwas anderes geht. Es ist wirklich, also das erfahren wir alle und ich glaube, das ist aber so ein Zeitgeistproblem. Ja? Und das geht mir zusehends ein bisschen auf den
Keks.
Ne? Ja, Zünder hätte ich jetzt gesagt, aber Keks trifft es tatsächlich auch. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Ja, ich glaube, jeder geht so bald, es gibt so viele Triggerwörter inzwischen und so viele Triggerthemen, die jeden irgendwie sofort in eine Richtung bringen, bei dem er, ja, bei dem er eine klare Meinung hat und eine klare Kante geben muss. Und anders als bei Wein gibt es da gar nichts mehr, was rechts und links funktioniert im Augenblick, finde ich.
Also die eine Frage, die ich jetzt hätte, ist, welche Rolle spielt der Alkohol dabei? Wenn es ist, das ist immer nur die Frage. Und dann hatten wir jetzt in dieser speziellen Situation aber auch das Thema, dass es Schwierigkeiten gab, die Leute ausreden zu lassen. Wir lassen uns beim Wein deutlich mehr ausreden.
Das stimmt.
Das hat dann aber auch einer eingefordert und dann muss man aber auch ehrlich sagen, dann war dieser Krach, es war dann auch ein bisschen laut, man konnte das dann auch nicht so gut hören und dann waren wir zu viele Leute und das, ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich glaube, dass wir durchaus in der kleineren Runde, so mit 5 Leuten aus dem Hardcore-Weinbereich, uns auch noch politisch auseinandersetzen könnten.
Da sind wir meistens ganz gut. Dann mag das, okay, dann mag das
vielleicht. Ich glaube, man muss es dann vielleicht auch so sehen, wenn wir parallel dann auch noch über Wein sprechen, dann haben wir auch was, wo wir jederzeit wieder zu unserem
zurück können.
Ja, zu unserem Framework zurückkehren, ja, genau. Ausreden lassen, andere Meinung aushalten. Ist kein Beinbruch, wenn du ihn nicht lang findest. Ja, genau. Es gibt nur wenig objektive Wahrheiten und so.
Und ich würde mir aber so wünschen, dass wir das auch bei anderen Sachen wieder so hinkriegen. Ja? Dass man so ein bisschen, also dann auch in so einem zwischen angeheizten politischen Gespräch, wir hatten einen Politiker dabei, Namen spielt keine Geige, aber auch da wird zum Beispiel dann insgesamt auch wenig anerkannt, wenn aus irgendeiner Richtung was kommt. Also ich finde es insgesamt schwierig. Wir sind so gar nicht mehr in der Lage, richtig oft Sachen einfach erstmal zu nehmen und zu sagen, ja, deine Meinung finde ich nicht, habe eine andere. Wo haben wir denn da einen Konsens? Ja, also ich finde, dass das leider wahnsinnig zunimmt und unglaublich unangenehm wird und man sich ganz oft überlegt, ob man überhaupt noch was sagt.
Ja.
Also das, weißt du, um die Stimmung nicht, was du gesagt hast, ja, um die Stimmung nicht zu vergessen, bleiben wir dann lieber, bleiben wir lieber bei Wein und reden nicht mehr über irgendwas Normales, mit dem mache ich das immer. Wir haben uns auch schon mal gestritten. Wir haben uns schon über Russland gestritten vor 5 Jahren. Völlig wurscht, trotzdem sitzen wir heute und sind ja nicht böse.
Vielleicht sollte man Wein als Blaupause nehmen. Die Diskussion über Wein ist eine gute Blaupause für politische Diskussionen.
Das finde ich auch.
Wenn man sich dann irgendwie darüber einig ist, also sobald, also wenn einer anfängt zu erklären, Wein enthalte keinen Alkohol, dann sind wir bei diesem Postfaktischen. Dann muss man halt irgendwann mal irgendwie doch die Reißleine ziehen und sagen, okay, jetzt sind wir im albernen Bereich, aber ansonsten muss man sogar damit rechnen, dass jemand sagt, der Wein ist kurz und jemand anders sagt, der Wein ist lang.
Und das wäre doch eine schöne Idee, oder?
Das
wäre
eine schöne Idee.
Finde ich auch. Wenn wir das wieder mal so ein bisschen mehr hinkriegen.
So ein Seminar, so politische Diskussion mit erste halbe Stunde Wein verkosten, zweite halbe Stunde. Ja, könnte aber Mord und Totschlag geben, wenn die Leute keinen Alkohol vertragen.
Dann müsste man erst anders machen und dann beruhigt man sie mit Wein wieder im Nachhinein sozusagen. Und immer je nachdem, um was es gerade gibt, gibt es dann eher was für rote, grüne, linke, schwarze. Was auch immer, ja. Da würde ich mir mehr Ruhe wieder wünschen, bei allen möglichen, ja. Ich merke das übrigens in dem Fall auch, dass ich überhaupt nicht mehr gerne in den digitalen Medien bin. Ja. Ich finde den Vergleich, ich habe das letztens immer gehört und fand es ganz schön, weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Aber er sagte, nee, ich sage nicht mehr soziale Medien, weil das sind sie nicht, sind nur noch digitale Medien.
Ja, stimmt.
Und das macht auch wirklich, also egal, es macht gar nichts mehr Spaß. Weder die eigene Blase, in der man sich bewegt, macht Spaß, ja. Und das andere ja dann schon mal gar nicht mehr.
Das stimmt.
Macht gar nichts mehr Freude. Wein geht.
Ja, stimmt.
Also, okay.
Ja, Wein hier,
Wein geht, oder?
Ja, Wein geht. Also, war sehr kalt, das ist ein Rotwein.
Ja.
Der roch aber interessanterweise von vornherein auch sehr rot. Ich habe noch so überlegt, wir haben, glaube ich, tatsächlich bis heute keinen Rotwein für einen Weißwein gehalten, aber so das Dutzend mit den Weißen, die wir für Rote gehalten haben. Das müsste jetzt so voll sein, über alle, die teilgenommen haben. Aber das hier ist roch schon rot. Es roch ein bisschen animalisch stallig, aber nicht so ganz schlimm. Also das hat schon so einen leichten Kuhstall-Touch, aber nicht so wirklich diesen fäkalen Anteil.
Okay, kein schlimm, nein.
Nicht so schlimm. Und ich fand den Wein vom ersten Moment an schön. Mhm. Auch als er zu kalt war, wurde dann wärmer. Dann habe ich überlegt, ob es vielleicht ganz gut ist, dass er kühler ist. Dann wurde er wärmer. Dann habe ich gedacht, nö, der darf auch warm werden.
Der war warm, ja, finde ich auch.
Ich denke, jetzt hat er vielleicht 16 Grad und bei 18 wird er wahrscheinlich noch besser. Er wird dabei allerdings ein bisschen astringierender. Er hat nicht so viel Tannin, aber er hat schönes Tannin. Und er hat eine schöne Frucht. Ich glaube, ich lege mich mal fest, er hat deutliche Alterungsnoten. Ich glaube, er ist wirklich ein bisschen gereift. Und er hat einen guten Trinkzeitpunkt erreicht. Ich weiß nicht, ob das ein erster ist oder ob er da schon lange ist. Aber ich glaube, wir trinken was relativ Großes. Etwas, das auch viele Jahrzehnte halten kann. Mhm. Und es hat nur noch eine, in Anführung, normale Frucht. Da springt nichts aus dem Glas.
Ja.
Zum Beispiel kann eben die Temperatur ganz nett. Das ist mein Ehering, der hier am Glas klappert.
Nicht wundert. Ja. Schön. Ja, finde ich auch. Also ich, bei den Sachen bin ich dabei, komplett.
Saftig im Antrunk.
Saftig im Antrunk, ja.
Und schmürgelig im Abgang mit feinem Tannin. Von Holz keine Spur. Also aromatisch kein 0,0, so frische Holzaromen sowieso nicht. Also kein Cappuccino oder sowas. Null nada. Das schmeckt tatsächlich fast eher so, als hätte es großes und älteres Holz gehabt und lieber so ein bisschen Tannin aus den Rappen gezogen oder sowas. Das schmeckt nicht unbedingt nach Barrique, aber kann eben auch sein, dass es so alt ist, dass man das nicht mehr auseinanderhalten kann. Ja, was haben wir noch? Also wir haben...
Für die Weinbeschreibung finde ich gut.
Ja, wir haben eine schöne Säure. Diese stallige Art...
Das ist krass, war, finde ich auch. Ja, aber ich finde es ganz geil.
Sowohl in Italien als auch in Frankreich. Ich würde bei sowas immer als erstes an Frankreich denken. Mhm. Bei dem Thema bin ich jetzt natürlich versucht zu glauben, dass du was Italienisches gezogen hast, weil wir die ganze Zeit über Italien reden, aber sonst würde mich die Nase nach Frankreich führen. Und wir sind relativ schlank. Ich finde, wir sind im Alkohol unauffällig.
Erstaunlicherweise, finde ich.
Und wir sind überhaupt nicht plüschig, nicht marmeladig, straight. Gar nicht so heiß, würde man dann denken. Aber wahrscheinlich täusche ich mich da jetzt mal.
Dafür wird dir auch mal gefeiert, dass der das so gut hinkriegt in so einer Region.
Ja.
Also 12,5 Alkohol?
12,5.
Aus den Rebsorten Carillon, Mourvèdre, Grenache, Syrah.
Okay.
Das sind eher ja, sagen wir mal, Rebsorten, die auch relativ schnell mal 16 haben können.
Nee, nicht die Carignaner. Wenn sie zuerst genannt ist, ist das der Schlüssel.
Ja,
die
Carignaner
kannst du, also gerade wenn wir jetzt noch über die, wenn das jetzt noch 20 Jahre alt wäre, das war, deswegen hat man ja 7000 Hektar davon gerodet, weil die keinen Alkohol zustande bekommen hat. Die hat ja noch in den 90ern, haben die da teilweise mit 12 geerntet, weil die so photosynthesefaul ist.
Aber ich finde es ganz geil. Wir hatten es schon in Weiß und in Rosé, noch nicht in Rot. Weder in klein noch in groß.
Domaine de l'Horizon, oder?
Nein.
Was denn?
Ja, jetzt komm. Also wir haben es in Rosé in Spanien getrunken.
In Tondonia?
Nein.
Nein, du wolltest sagen, in Spanien haben wir es getrunken, in Rosé.
Rock d'Anglar.
Ach so, Rock d'Anglar, Entschuldigung. Rock,
ja. Ja, genau. Oh, sorry, schon eine Weile her wieder. Das muss es nicht.
Das ist sehr, sehr lange her, Rock d'Anglar. Ja.
Und wir hatten, ich habe es jetzt, weil ich tatsächlich, auch die gehören ja wirklich zu einem, also in Weiß hatten wir sie schon, sind sie ganz großartig. Der Rosé ist großartig. Ja. Das ist jetzt einer der großen Roten.
Schön.
Ja. Der macht ja den normalen Rock d'Anglar ohne Bezeichnung. Mhm. Der macht keine Jahrgangs-Rock d'Anglar, also rot, sondern er macht dann immer nur die Reserva Especial, weil der ja grundsätzlich erstmal aus Spanien kommt früher. Mhm. Ja. Und das ist jetzt die Nummer 5. Ja. Wir sind inzwischen bei, ich glaube, 11 oder 12, glaube ich. Ja.
Und immer 3 Jahre.
Und immer, zwei, okay. Nee, sogar mehr. Der ist jetzt, das ist von 12 bis 16 und rausgebracht 17. Also
von 12
die Jahrgänge 16. 12 bis 16, 12, 13, 14, 15, 16, 5 Jahre und 17 rausgebracht.
Okay, also doch deutlich jünger, als ich dachte.
Aber durch den Zusammenschnitt, glaube ich, oder?
Genau, der 12 Jahre war dann 5 Jahre im Fass.
Genau.
Das ist natürlich dann ein sehr oxidativer Ausbau und dann wahrscheinlich auch gar keine neuen. Oder
ist groß? Alles Großes, ja, das ist genau. Also, weil, also, und groß, also auch den feiern sie auch und das ist auch für,
einen, großen, auch feiern.
Für einen großen Wein noch immer noch unter 100. Ja,
super.
Ja, finde ich. Und die anderen die Sachen ja so oder so wissen wir ja.
Ja, Weiß ist ja teilweise vom anderen Stern. Aber Weiß ist das, was man gar nicht kriegt, oder?
Weiß ist das, was du schwierig kriegst. Ich meine, du kriegst ja alles eigentlich. Also man bekommt jetzt alles, wenn man ein bisschen sucht, aber es gibt keine großen Mengen von. Und das taucht auch ehrlicherweise nirgendwo so richtig in den klassischen Händlern, bei den klassischen Händlern auf. Sondern es gibt immer so kleine Zuteilungsweinhändler. Finde ich auch.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Passt doch zum Thema, wir trinken italienisch. Wir trinken den Vigna I Poggi 2020 von Poggio Antico. Es ist ein Brunello di Montalcino und zwar der Einzellagen Brunello, den es auch erst überhaupt im zweiten Jahrgang gibt. Cheers.
Cheers. Riecht auch schön.
Ja.
Und hat auch mal so einen kleinen stalligen, oder? Also,
ja, minimal.
Aber ganz, ganz minimal. Oder ist das noch das Glas? Das kann natürlich auch sein.
Aber schön. Das ist noch das Glas. Das Problem, was wir heute haben, ist, dass der Wein eigentlich die Geschichte ist. Das heißt, die richtige eigentliche Geschichte, die auch was mit Markt und so weiter zu tun hat, kommt erst, wenn der Wein aufgedeckt ist. Ich würde deswegen zwei Hörerfragen beantworten,
ja,
damit du ein bisschen Zeit hast zu verkosten.
Das finde ich doch gut.
Martin schrieb, ich glaube, die meisten Windflugfolgen gehört zu haben, darunter auch eine, in der das Thema Weinlagerung behandelt wurde, was meiner Meinung nach in dieser jedoch nicht angesprochen wurde und worüber ich kürzlich mit einigen Weinfreunden diskutiert habe, ist die Frage der Luftverunreinigung in einem Weinkeller. Konkret geht es darum, ob es problematisch sein kann, Wein über mehrere Jahre in einem Raum zu lagern, in dem beispielsweise auch ab und an Kartoffeln aufbewahrt werden. Ein weiterer Punkt, der viele Freunde beschäftigt, sollte man die Weine aus den Holzkisten nehmen oder zumindest die Kisten leicht öffnen, um eine gewisse Luftzirkulation zu ermöglichen. Ich habe meine Weine bisher immer in den geschlossenen Kisten gelassen, bis ich eine Flasche geöffnet habe, bin da ziemlich locker unterwegs. Viele meiner Bekannten handhaben das anders und schwören auf das Öffnen der Kisten. Beim Aufbewahren in Kartons waren wir einer Meinung, dass die Weine dort rausgehören. Ist das aber wirklich so schlimm? Wie viel kann überhaupt durch den Korken in den Wein gelangen, sodass sich der Geschmack verändert? Jawohl, Martin, ich habe keine Ahnung von Kartoffeln.
Ich habe mir auch gerade so einen Kartoffelkeller vorgestellt.
So. Bisschen Ahnung von Wein. Ich weiß genau, wenn du sagst, es geht darum, dass jemand sagt, ich kaufe meine Kartoffeln gerne im 20 Kilo Sack bei der Metro, da spare ich 4 Euro und dann tue ich sie in meinen 50.000 Euro Weinkeller. Ja, das geht. Ja. Also, wie sinnvoll das ist.
Ja, gut. Also erstmal müsst ihr ihn zu Hause haben? Oder
nur, ich kann sagen, ich habe in meinem Weinkeller, als ich einen Keller unterm Haus hatte, regelmäßig auch mal ein paar Kartoffeln aufbewahrt oder auch mal Sellerie oder sonst was. Und auch Äpfel.
Ja.
Äpfel vom eigenen Apfelbaum, die mussten da tatsächlich hin. Das geht. Äpfel nicht in einer gebrauchten Bordeaux-Kiste, bitte, dann werden sie sehr schnell mürbe. Das habe ich gelernt. Ja,
das zieht es an. Das
erstaunlicherweise, wenn sie dann irgendwie, also man, die legst du am besten einfach so auf den Tisch da.
Gut, in so einen Kartoffelkeller direkt würde ich die Weine nicht packen.
Das ist die Frage, andersrum genau. Wenn du jetzt den anderen Fall nimmst, um meinen 50.000 Euro Weinkeller gibt es noch 2.000 Quadratmeter Grundstück und meine Frau und ich, wir mögen nicht nur grüne Daumen, sondern auch schwarze Fingernägel und deswegen züchten wir Kartoffeln und die müssen nach der Ernte eine Weile eingekellert werden. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die irgendwas ausdünsten, also ob das Teil ist. Hast du eine Ahnung von Kartoffeln?
Ja, irgendwie das, also ich glaube, was er meint, ist ja, die Reifen hier, die fangen wieder an zu reifen. Es gibt so einen harten Kartoffelruch. Das ist schon, kommt da anscheinend raus.
Wenn das sozusagen Teil der Ernte ist, dass man die eine Weile einkellert, dann würde ich vermuten, dass das keine so gute Idee ist. Aber wie gesagt, man müsste vielleicht nochmal mit einem Kartoffelexperten reden. Aber ich kann dir eine andere Geschichte erzählen, die uns vielleicht ein bisschen hilft. Sascha und ich haben einen wahnsinnig schlechten Wein getrunken. Einen Bordeaux aus irgendeinem kleinen 50er-Jahr. Ich weiß gar nicht, was das, 52 oder 54?
Ja, 54 war es, glaube
54.
Ich,
ja. Da ging es auch gar nicht darum, du musst jetzt gar nicht so doll sein, es war eine freundliche Gabe des Gastgebers, weil einer der Probenteilnehmer 54 oder so geboren war. Und dieser Wein war ganz schräg, der wirkte, der schmeckte, der roch, wie mein Smoker riecht, wenn ich ihn reinige, nachdem ich hier meine berühmte Chuck Eye Roll 16 Stunden gesmoked habe. Und er schmeckte wie die Soße, die ich aus dem Fleischsaft mit Rotwein koche. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Und dann war ich anschließend unterwegs bei Best of Gold und traf da einen Som, den ich da immer treffe. Und der war jetzt, hatte einen neuen Job, weil der war in der Schwarzwaldstube, als die abgebrannt war.
Ja, oh.
Und dann musste er ja halt entsprechend raus und er sagte, die hätten die unter der Hauptgastraum, der komplett niedergebrannt ist, war der Deutschwein- und Französisch-Champagner-Magnum-Keller. Und dann haben die da runtergeschickt und haben die Bergen geschickt, die Flaschen bergen. Und siehe da, es waren alle Korken drin, also das war offensichtlich nicht heiß geworden.
Okay.
So ab 30 Grad gehen die Korken nach oben. Ja. Also, aber es stand natürlich die ganze Zeit der Rauch drin, ziemlich lang, und das Löschwasser und so weiter. Okay. Dann haben sie gedacht, oh, vielleicht geht's noch. Haben sie ein paar Flaschen aufgezogen, schmeckten alle nach Rauch.
Das zieht also durchaus.
Und da habe ich gedacht, rein. Das war die Lösung für unseren Bordeaux. Der hat entweder aus dem Feuerschaden oder der hat einfach mal dekorativ in einem Flaschenständer neben dem Kamin für 20 Jahre gelegen.
Ja, klar.
Warum der Rauch da so schnell durchzieht?
In der Flüssigkeit.
Ich bin 20 Stunden, das weiß ich nicht. Ich habe eine gewisse Ahnung von Räuchern, wie gesagt, ich smoke. Ja. Und dann hat mir Fischmann Micha hat mir mal seinen Räucherofen gezeigt. Da ist so eine kleine Rinne unten beim Kalträuchern. Das ist so eine kleine Rinne in den Stein gemeißelt. Da kommt das Pulver rein, das Holzpulver. Das wird dann abgebrannt. Und bei 20, 22 Grad räucherst du dann so ein dickes Lachsstück in 14, 16 Stunden durch. So aggressives Rauch. Also, warum
das richtig doll.
Warum das also klappt, dass sozusagen in 14 Stunden der obere Teil des Korkens so doll geräuchert wird und es dann weiter durchdiffundiert, obwohl in der gleichen Zeit keine Luft durchdiffundieren würde, weil dann wäre Korken ein ungeeigneter Verschluss, dann wären alle Weine exoxidiert. Das kann ich nicht genau sagen. Ich kann aber daraus schließen, ich würde erstens keine Würste in meinen Weinkeller hängen, also keine Salamis zum Trocknen oder sowas.
Ja.
Ich würde auch.
Kommt auch da auf die Menge an, glaube ich.
Aber ich würde es einfach gar nicht machen, weil vielleicht ist es auch nur die nächstgelegene Flasche, die es dann anzieht.
Das stimmt,
keine Ahnung. Ich würde quasi keine Gemüse und sonst was in den Keller legen, nach deren Bearbeitung, Verarbeitung mir die Augen drehen oder ich mir die Hände waschen muss.
Nee, also
weder Chilis noch Zwiebeln.
Ja, ich dabei.
Kartoffeln und Äpfel habe ich selbst gemacht. So weit würde ich gehen, was die Holzkisten angeht. Ja, da gibt es immer wieder diese Geschichte mit dem TCA. Ich habe das gestern nochmal versucht zu googeln. Angeblich hat ja mal irgendein Chateau einen frisch renovierten Keller komplett wieder abreißen müssen, weil das ganze Holz mit Flammschutzmitteln behandelt war, die alle TCA-haltig waren.
Mm.
Das konnte ich nicht verifizieren.
Ja.
Dann habe ich aber eine Sache herausgefunden, und das ist dann wahrscheinlicher, es war kein Flammschutzmittel, sondern es war ein Holzschutzmittel gegen Pilze. Da gibt es eins, das hatte so einen 5-Buchstaben-Namen, Zork oder was weiß ich was. Das ist 1989 verboten worden, weil es krebserregend war.
Okay.
Bis dahin war das super populär und das war stark chlorhaltig. Das wird es gewesen sein.
Klar, das zieht dann das Holz ein, das zieht dann mit Sicherheit auch einen Korken ein. Also da,
deswegen hat es das wohl mal gegeben, aber ich konnte nicht mehr verifizieren, welches Chateau das war, obwohl ich auch ChatGPT gebeten habe, danach zu suchen. Aber ich habe dann, weil ich jetzt bei solchen Sachen keinen Blödsinn erzählen wollte, habe ich Jörg angerufen und ihn gefragt, wie das eigentlich so ist. Und er sagt, nee, Flammschutzmittel, das kannst du knicken. Das glaube ich nicht. Er sagt, das ist Reinigungsmittel. Ich habe ihn gefragt, wie ist das denn so, wenn du jetzt einen Maler hast und du schickst ihn in den Keller, weiß der genau, gibt es an der Mosel die Spezialisten, die genau wissen, was in den Keller darf oder nicht? Und sagt er, nix da, du lässt gar nichts malern im Weinkeller.
Da kommt keiner rein.
Und deswegen sind die modernen Kellereien auch alle aus Sichtbeton, weil du den nicht anmalen musst. Der Maler hat keine Ahnung davon, was da drin ist, ob da irgendwas drin ist. Er sagte, man imprägniert nicht, man malt nicht, man lässt den Keller, wie er ist. Ja. Also insbesondere, wenn er alt ist natürlich. Aber er hat mir eine Geschichte dazu auch erlaubt, dass ich das hier erzähle. Er sagte, totaler Blödsinn, er ist 1000 Tode gestorben, würde er nie wieder machen. Er hat vorne in seiner Versandhalle, wo die Weine lagern, also er hat wie fast alle Winzer hat eine Lagerhalle, wo die Weine drin sind. Und dann holt er immer größere Partien in sein Versandlager vorne. Und da wird dann der Abhofverkauf gemacht und Postversand und sowas.
Mhm.
Das ist so ein Betonboden, das geht ja voll auf die Knochen, wenn du da drin rumläufst. Deswegen, wie die meisten Hallen, hat er da einen Epoxy-Anstrich drauf machen lassen.
Okay.
Also was für eine scheiß Idee. Ja, also er sagte, ich habe alles vorbereitet, der Keller war leer, alles war gefüllt und ich habe die Barriques habe ich auf dem Hof gefahren, da abgedeckt und raus. Ja, alle Weine rausgenommen und den Maler geholt. Dann hat er das gemalt, das hat gestunken. Das war der Hammer. Ja. Und es hat nicht mehr aufgehört. Also, wann kann ich den wieder einziehen? Ja? Nach 14 Tagen ging es dann endlich. Hat er noch geguckt, ist nichts in die Fässer, der Fasskeller war ja auch zu, die Tür und so, ne? Alles wieder, also nichts in die leeren Fässer, die vollen waren ja draußen auf dem Hof. Alles wieder zurückgefahren, sagt er, würde er nie wieder machen.
Verstehe.
Ja. Also insofern, ja, da zieht schnell was durch. Und dann habe ich ihn gefragt, dieses berühmte Thema mit den Paletten und dem Fremdholz da drin und so. Er sagte, ja, das ist tatsächlich ein Thema. Er holt seine Paletten, die er jetzt verwendet für die Lagerung seiner Weine, in Lager und auch in diesem Versandlager.
Also da, wo sie lange liegen.
Genau. Holt er nur gebraucht.
Ah.
Und er hat gesagt, es gibt mehr Leute. Das ist alles ausgedünstet, er kauft nur Gebrauchte und dann natürlich handverlesen. Geht er hin und sucht die Paletten entsprechend nur gebraucht. Und er sagt, wenn er, es gibt ja diese Versandpaletten für diejenigen unter euch, die noch nie versendet haben. Bei Paletten ist es so, du packst da eine Palette, dann kommt der Spediteur, holt die ab und lässt dir eine leere da.
Ja.
Es wird immer ausgetauscht, sonst wird ja irgendwann einer alle Paletten und die anderen nichts mehr, so ungefähr. Sonst wären alle Paletten in China, müsste man sagen. Nee, alle hier und die Chinesen hätten keine mehr, so rum, weil die fahren ja mal leer zurück, die Schiffe. Und er sagt, was du da zurückbekommst, ist teilweise Katastrophe, das lässt er nicht in die Nähe seiner Weine. Und er sagt, wenn er Sachen geliefert bekommt auf einer Palette und die wird nass, weil zum Beispiel der Spediteur das vor der Tür abstellt, das macht er ja normalerweise, er holt das dann mit dem Hubwagen oder Stapler dann da ab und das steht in der Pfütze oder so, das geht erstmal woanders hin, das muss erstmal abtrocknen, auf jeden Fall. Also da ist er schon picky. Sehr, sehr picky und er sagt auch, wenn er zum Beispiel, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein, liebe Leute, Zucker kauft, weil auch Spitzenwinzer schabtalisieren bestimmte Weine. Der wurde früher ganz normal geliefert, sagt er auch nicht mehr. Die meisten liefern jetzt in Plastiksäcken. Wenn sie noch Papiersäcke nehmen, ist immer eine Spezialfolie zwischen der ersten Lage Säcke und der Palette, damit die Pappe da nicht in Berührung kommt, weil da hat es auch schon so viele Unfälle gegeben. Ne? Stinkende Paletten und so sowieso immer alles vor der Tür lagern.
Pappe ist so ein Träger. Der
zieht, es zieht dann durch und geht dann durch in den Zucker und so, und weil da schon so viel schief gegangen ist. Das heißt, also da ist mittlerweile, da sind sie gut, aber was er mir eben auch erzählt, was ich total krass finde, er sagte, du hast halt chlorhaltige Reiniger, die sogar in den Weinkeller kommen, weil Chlor ist halt immer gut, wenn es um Lebensmittel geht. Erzählen, ja, weil wenn im Südeuropa wird das Trinkwasser geklort, wenn du im Schwimmbad aus Versehen mal schlucken, fällst du auch nicht tot um.
Nee, nee.
Und wenn du eine Zahnfleischentzündung hast, holst du ein chlorhaltiges Mundspülung. Also mit anderen Worten, das ist nicht lebensmittelecht, aber das ist normal. Ja, ja. Und deswegen sind die Mittel, mit denen man die Tanks reinigt, häufig chlorhaltig. Und erzählt er mir halt die Geschichte, da gab es halt vor ein paar Jahren bei uns hier im Dorf einen Winzer, ist ein paar Jahre her und der war auch schon ein bisschen älter. Da hat er halt kein anderes Mittel mehr, der hat damit dann seine Fässer innen gereinigt. Ja, der hat aber richtig TCA in den Wein gehabt.
Scheiße. Ja. Oh fuck.
Ja. Aber wie kommt man auf die Idee?
Das ist wirklich, ey, komm mal vor,
Also es gibt diese Geschichten von den TCA-belasteten Weinen, die unter Schrauber oder unter anderen verschüttet. Es gibt es tatsächlich. Ich habe das gestern mal so ein bisschen gegoogelt. Es gibt das immer mal wieder.
Wo das, der Winzer dann aus der Suflaune raus irgendwas macht, was nicht so richtig funktioniert.
Und wohl auch, das habe ich auch gelesen, das ist auch faszinierend. Da gab es einen Fall zum Beispiel, da sind noch so alte Mittel in der Holzvertäfelung gewesen, was keinem gestört hat. Aber dann haben die sich für das Wohnhaus eine neue Heizung gelegt und dann ist hinter der Holzvertäfelung ein Transportrohr, Heizrohr zum nach oben.
Ja.
Und dann ist die warm geworden und dann hat die angefangen auszudünsten, was da 20 Jahre nicht drin war. Und da war dann auch der Keller dann ein Jahr im Arsch oder so. Aber so ganz generell, also bei Holz, Fremdholz, unheimlich drauf achten, diese Bordeaux-Kisten sind nicht mehr imprägniert.
Nee, die sind alle, das merkst du auch, wenn die nass werden, trocknen, ziehen, verziehen die sich wie Hulle. Nee,
nur da das, ist die nichts, fangen auch an zu schimmeln. Deswegen, pass auf, ich habe jetzt ja, ihr werdet nicht verschont bleiben von den vielen Geschichten von meinem Kellerumzug. Ich habe eine Kiste gefunden, die ganz schön geschimmelt hatte. Die ist jetzt nicht im neuen Keller geschimmelt, sondern die war zwischendurch offensichtlich feucht geworden. Habe ich nicht drauf geachtet. Habe die in ein Stahlregal gelegt, die war unten drunter feucht und bei dem Klima, was da drin war, ist die nicht abgetrocknet und hat jetzt wirklich ein bisschen geschimmelt. Ich habe eine aufgerissen und festgestellt, dass dieses normale Holzgestänge, was da drin ist, was die Weine, die Flaschen gegeneinander stabilisiert, damit die nicht klappern und so weiter, dort durch eine Papplage, eher so eine Pappmaché-Lage ersetzt wurde. Waren also 20 Jahre auf Pappe, ohne dass ich es wusste. Muss man durch. Ich kann also nur sagen, bei den Holzkisten auf jeden Fall gucken, wenn du Ausläufer hast und das fängt an zu schimmeln oder sowas.
Ist was anderes, genau.
Immer mal gucken. Und ja, ich habe zum Beispiel eine 2006er Bordeaux-Kiste, die ist für meine Silberhochzeit. Ich habe 2006 geheiratet. Die wird wahrscheinlich tatsächlich 2031 aufgemacht. Die habe ich jetzt mal so umgedreht, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwo was ausgelaufen ist oder so. Das lohnt sich alle zwei Jahre da vielleicht mal.
Das verstehe ich total.
Öffnen, damit die damit der Luftzug, puh, oh da Gott. Ist ja kein Verbraucher drin, da lebt ja keine Maus drin, die atmet. Also und die Weine atmen nicht und die Kisten dünsten nichts aus. Und
die Kisten sind ja auch nicht, die Kisten sind auch nicht hermetisch, die sind genagelt.
Genau.
Das sind genagelte Holzkisten, wenn die hermetisch abgeschlossen wären, wäre das verwunderlich.
Ja. Also insofern muss man das nicht aufmachen, aber man sollte ein bisschen gucken. Was Kartons im Keller
angeht. Auspacken.
Sehen einfach scheiße aus.
Also naja, und sobald es ein bisschen Feuchtigkeit gibt, muss man sagen,
ja.
Ballern die halt immer und ziehen und dann hast du das alles da drin. Und das ist einfach...
Kartons auspacken.
Genau, auspacken.
Außerdem sieht es auch irgendwie schuddelig aus.
Ja, genau, stimmt.
Zweite Frage, Lukas. Hallo Fix, ich habe im August angefangen, den Blindflug zu hören und bin jetzt bald durch. Du kurbelst meinen Weinkonsum an und ich habe ständig Lust auf Blindverkostung. Meine Frage, du sprichst ja gelegentlich vom Kommando Jakob Schneider und bringst auch immer mal wieder einen Lagenwein fernab der VDP-Granden, Lissabon, Ohlinger. Ich selbst kaufe sehr gerne VDP-GGs, aber in letzter Zeit... Single Income, zwei kleine Kinder, Zürcher Mieten. Wird mir vieles auch zu teuer. Also könntet
wenn das jetzt schon die Schweizer sagen, dann sind wir echt am Arsch übrigens. Also wirklich.
Also könntet ihr vielleicht mal ein paar Weingüter und vor allem Lagenweine nennen, so ein bisschen systematisch zum Mitschreiben quasi, die nicht auf dem ganz großen Radar auftauchen und nicht im VDP sind, vor allem Rieslinger, aber vielleicht auch Burgunder und Silvaner. Ich fände auch interessant, ob die Produzenten, die neben den großen Namen in renommierten Lagen, Pechstein, Pettental, begütert sind, dort auch typische Weine produzieren. Seit Jahren möchte ich mich in diese Lagen reintrinken, aber leider sind Böcklin-Wolf-GCs gerade nicht so förderlich für meinen Happy-Wife-Happy-Life-Ansatz.
Vielleicht kann ich trinke es ohne deine Frau, einfach wenn sie weg ist gerade.
Vielleicht kann ich damit
nein, das ist der falsche Ansatz, Entschuldigung.
Vielleicht kann ich dann mit der Zürcher Blindfluggruppe eine Verkostung aufziehen. Also die Zürcher nämlich auch so, du musst da keine Einstandsverkostung ausrichten, kann ich dir nur sagen. Die sind alle sehr nett und auch noch aktiv. Liste. Tja, was soll ich sagen? Lieber Lukas,
Er nicht. Ist kurz.
Ich mache sie nicht.
Ah.
Sorry, ich erkläre dir lieber, warum ich sie nicht mache.
Ja,
ich denke dabei immer an Eleanor Roosevelt und ihren schönen Spruch, man solle von den Fehlern anderer lernen, das Leben sei zu kurz, sie alle selbst zu machen. Also lern mal von meinen. Es gibt in Deutschland 3000 Lagen, von denen sind 3 erschmeckbar. Lagen sind hoffnungslos überbewertet.
Was und haben wir, roter Hahn?
Also erschmeckbar ist eigentlich der Hahnberg. Und sonst fällt mir gerade, und vielleicht noch der Rotenberg und...
Dann wird es schon echt eng.
Dann gibt es vielleicht noch was an der Mosel. Ja, Uerziger Würzgarten kannst du unter Umständen. Wenn der Wein nach Erdbeeren mit Schlagsahne schmeckt, dann würde ich immer auf Uerziger Würzgarten tippen. Das ist eine sehr hohe Trefferquote. Also viele Erlebnisse mit Lagen sind auf den zweiten Blick gar nicht mehr so spektakulär. Ich habe das alles schon mal erzählt, aber ich verstehe auch, dass man nach so vielen Folgen nicht alles immer so parat hat. Deswegen lass mich das nochmal kurz erzählen. Wenn du die harte Tour haben willst, nimmst du 300 oder die weiche Tour, wenn du 8 Weine nimmst, die harte Tour wären 6 Weine. Du kaufst ja 8 Weine, kostet dich ungefähr so 300 irgendwas Euro. Und zwar musst du dir kaufen von Emrich Schönleber und Schäfer Fröhlich Frühlingsplätzchen und Halenberg. Mhm. Und dazu kaufst du dir noch von Schäfer Fröhlich Stromberg und Felsenberg oder Felsenberg, wurscht. Du kannst auch Kupfergrube nehmen. Aber also auf jeden Fall noch 2 weitere GGs. Und in der ersten Variante machst du eine Blindverkostung, am besten aus schwarzen Gläsern, weil junge Schäfer Fröhlich erkennst du immer in dieser wahnsinnig hellen Farbe, weil die so stark geschwefelt sind. Die sind immer sehr viel heller als die anderen. Aber sonst schwarzes Glas. Du verkostest nur die 4 Munzinger Weine und du wirst feststellen, am besten mit 3, 4 Freunden, dann hat man so ein bisschen mehr Datenbasis. Und Silent Tasting. Erst wenn alles aufgeschrieben ist, was man glaubt, wird darüber diskutiert. Du wirst feststellen, sofort, alle sagen, das sind die beiden Frühlingsplätzchen, das sind die beiden Hallenberg. Und bei den Frühlingsplätzchen werden auch alle sagen, das ist der Emrich Schönleber, das ist der Schäfer Fröhlich. Hm. Schon beim Hallenberg, das ist die einzige besondere Lage an der Stelle, wird es ein bisschen schwieriger, die beiden Weingüter zu unterscheiden, weil diese dunkelwurzige Art tatsächlich aus dem Emrich Schönleber schnell mal einen Schäfer Fröhlich macht. Dann denkst du, ich weiß was. Dann räumst du die beiden Emrich Schönleber ab und machst mit den gleichen Leuten nochmal eine neue Verkostung. Dann musst du schauen, dass du nicht an den leichteren Flaschen erkennst, welche schon mal waren. Ja, lässt sie dir einschenken. Und nimmst die 4 Schäfer Fröhlich und stellst fest, shit, ich finde das Frühlingsplätzchen nicht wieder. Ich kann das Frühlingsplätzchen gegen den Stromberg oder gegen den Felsenberg, nicht den Hallenberg allerdings, den erkennst du. Deswegen ist das die weiche Variante. Den Hallenberg erkennst du tatsächlich als einziges. Und ja, da gibt es dann tatsächlich, und jetzt kommt dieser Mellow-Teil, jetzt kaufst du ja noch 2 Weine, nämlich von Markus Ees und Laura Weber. Laura Weber hat Sascha mir hier eingeschenkt. Die stimmt. Beiden Hallenbergs. Und dann stellst du fest, wow, man kann tatsächlich diese Lage erkunden zum halben Preis bei Laura Weber. Und zwei Drittel des Preises bei Markus Ees.
Stimmt.
Ja, und wenn du mich jetzt fragst, bei welcher Lage das noch geht, warum sagt er nichts? Weil ihm keiner einfällt. Ja, also es wird echt überbewertet. Die allermeisten Lagen sind ja keine Agglomeration von gleichen Wachstumsbedingungen, sondern sind Grenzen von Lagen, die irgendwann mal jemand gehört haben. Oder
fupp, 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 fupp.
Genau. Deswegen sind die immer viereckig. Und ich mag das nicht mehr... befördern und so tun, als ob, weil da so viel Fear of Missing Out entsteht.
Aber also im Burgund geht es schon. Im Burgund ist es so, wenn da ist es egal, wenn da die Straße zwischen ist, dann ist das eine ist klar gerne Grand Cru und das andere ist dann eindeutig glanzklar. Da hat der liebe Gott es richtig gemacht mit den Linien.
Mit den Straßen.
genau. Also ihr merkt schon, ich glaube, es geht alles in gleiche Richtung.
Das ist eine. Das zweite ist, mich interessieren mittlerweile dann eben auch so Lagen wie Römerstich, das ist die andere Lage von Markus Hees. Das interessiert mich dann nicht so sehr. Ja, das ist, oder Oschelskopf und Sackträger und Co. Ich kriege aber nicht mehr so viel ins Glas, dass ich dir da noch kluge Ratschläge geben könnte.
Das seitdem, fällt mir bei den Namen aber auch schon schwer,
mit den seitdem klugen Ratschlägen. Seitdem ich nicht mehr mit Konterflaschen zugeworfen werde, kaufe ich mir nach Wiesbaden immer so ein paar GGs. Dann habe ich meine 10 Lagen Weine, die ich dann im Jahr noch irgendwo brauche. Der Rest kommt dann aus Konterflaschen. Und ich habe gar nicht die Zeit mehr, mich jetzt mit den Sachen zu beschäftigen. Tut mir leid. Drittens.
Heißt nicht, dass ihr das nicht trotzdem machen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, also lernt, Felix sagt ja, lernt aus seinen Fehlern, hat er recht.
Erwartet bitte nicht, dass ihr aus einem, sagen wir mal, Kirchenstück von Acham Magin herausschmecken könnt, wie ein Kirchenstück von Bücklingwolf schmeckt. Es gibt, ja, wenn das nach Maracuja schmeckt, so im Jungwein, dann ist es wahrscheinlich Forster Ungeheuer. Das ist vielleicht noch so eine Lage, wo man mal so, nur das Forster Ungeheuer, haben wir ja auch schon 10-mal gesagt, kannst du eigentlich mittlerweile mal als erste Lage abstufen. Wenn es nicht dieses Bismarck-Zitat zum Forster Ungeheuer gäbe, wäre das längst eine erste Lage, denn tatsächlich warte ich noch auf mein Erweckungserlebnis aus der Lage. Die Listen sind nicht mehr so mein Ding. Du hast ja erzählt, du hast gerade alle Folgen gehört, dann kennst du die alten noch, wo ich noch für den damals noch existenten Gourmillot als Verkoster gearbeitet habe. Da musste ich solche Listen machen, da musste ich so. Und ich kann da wieder, lass uns nochmal über Emre Schönleber reden. Ich habe damals Emre Schönleber übernommen, die hatten 4,5 Trauben und Dönhoff hatte 5. Und Emre Schönleber hat die 5. Traube dann in meinem 3. Jahr bekommen.
Stimmt, kann ich mich dran erinnern.
Sie haben die immer nicht bekommen, weil erstens ist der Gutsriesling tatsächlich manchmal ein bisschen rustikal gewesen. Zweitens ist dieser Lenz, das ist der feinherbe Wein, den sie machen, immer so ein Wein, bei dem ich denke, das ist die perfekte Begründung, warum man das mit dem Feinherb der Mosel überlassen sollte. Und dann haben wir das Problem bei Emre Schönleber mit den Weiß- und Grauburgundern. Ja, das schmeckt immer so, als würden die selber keinen Weiß- und Grauburgunder trinken. Also wenn es bei denen irgendwie eine Vesper zum Abendbrot gibt, da kannst du aber deinen linken Hoden drauf verwetten, dass Frank Schönleber nicht in den Keller geht und sagt, oh, ich hole mal einen Grauburgunder. Nee, die trinken da irgendwas anderes. Ja.
Meinst
und,
du?
Ja, und bei Dönhoff ist das dann immer so mit Halbstück, Stück fast, Doppelstück und so diese ganzen Burgunder. Ja. Das machen die schon ganz schön gut. Trotzdem habe ich jetzt meinen Keller umgezogen.
Ja.
In den Nullerjahren war in meinem Keller das meistvertretene Weingut Heimann Löwenstein. In den 10er-Jahren war es Markus Molitor. Jetzt ist es mit großem Abstand Emre Schönleber. Und Emre Schönleber macht den besten feinherben Wein außerhalb der Mosel. Allerdings ist das der Hahnberg R. Davon habe ich noch das beste Versteigerungsgegeh an der Mosel. Was ist, obwohl er viel günstiger ist als der Final von Schäfer Fröhlich, zeigt der auf der Leih den allen so dermaßen die Rücklichter.
Ja, der auf der Leih ist auch in dem offenen Fach, ist immer schön.
Ja. Und ich kaufe mir gelegentlich, habe ich ja erzählt, DGs. Was kaufe ich mir ständig? Hahnberg. Ich habe wirklich mehr Hahnberg als ganz, ganz viel andere Sachen im Keller. Und mit anderen Worten, ich habe also meinem, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, meinem deutschen Lieblingsweingut 2 Jahre lang die 5. Traube verwehrt wegen Weinen, die mich einen Scheißdreck interessieren.
Ja, das ist nicht richtig fair. Ja.
Ich habe die viel besseren Konterflaschen von Dönhoff von Stück fast Doppelstück genauso verschenkt wie die von Emre Schönleber, weil ich... Wenn ich mich mit Burgunderweinen, weißen Burgundersorten an der Nahe beschäftigt habe, ich habe immer nur Poss, Sins, Reimann-Lindenhof und sag schnell, wer ist der Dritte?
Vierte.
Der Vierte, aber der Dritte mit einsilbige Poss, Sins, Marx, genau. Ja. Poss, Sins, Marx und Lindenhof habe ich behalten und den ganzen anderen Krams habe ich weggegeben, weil meine subjektive Sicht, ganz anders nach meiner subjektiven Sicht, kannst du Emre Schönleber nämlich 6 Sterne geben, egal wie ödelig der Lenz ist. Ja, so. Und deswegen habe ich mich mit solchen Listen mittlerweile so ein bisschen überworfen. Ich will ja immer noch den Weinführer bauen. Ich suche noch einen Investor. Ich habe schon 2, 3 Mitverkoster für die Verkostung. Einen Weinführer bauen digital als App, wo du als Nutzer vorne deinen Filter anlegst und sagst, ich trinke gern das. Und dann bewertet er die Weingüter neu. Und dann sagt er dir, was das beste Weingut Deutschlands nach deiner Sicht wäre. Weil, um ein ganz einfaches Beispiel zu geben und an der Nahe zu bleiben, auch wenn die Welt vielleicht der Meinung ist, dass Gut Hermannsberg doller strahlt als Johann Baptist Schäfer, finde ich Johann Baptist Schäfer viel besser. Weil erstens macht er die beste Scheurebe ganz nahe, jedes Jahr. Und ich liebe Scheurebe. Ich trinke das dazu zwar nur 2-mal im Jahr, aber Kronsberg von Wirsching hatten wir hier, Fuhrmann einmal, also Pfäffing hatten wir hier. Und irgendwann haben wir auch Johann Baptist Schäfer hier. Und er macht viel geilere Kabbis als Gut Hermannsberg. Und das interessiert mich auch. Und dieser sieben Terroirs Ortswein, den die machen, der interessiert mich. Also der interessiert mich nicht, auch wenn der vielleicht international total gefeiert wird. Deswegen meine ich, also was soll ich dir jetzt so eine Liste geben? Und was die Lagen angeht. Und ein guter Winzer heute ist was anderes als ein guter Winzer vor 20 Jahren. Ein guter Winzer heute schaut, dass die Miete bezahlt ist. Und das heißt, er macht einen ordentlichen Grauburgunder.
Ja,
und wie gesagt, der interessiert mich einen Scheiß. Und wenn du beispielsweise Zähringer, ja, Zähringers Grauburgunder zahlt bei Suff die Miete. Was haben wir gemacht? Da habe ich ihn ja auch kennengelernt auf der Party. Was haben wir gemacht? Sein Cabernet Franc. Also kauft er den Cabernet Franc. Und deswegen, es kommt ja alles immer so zusammen, weißt du? Wir haben letztes Mal über dieses Wohlfühlen im Deal. Dann kaufst du halt nur 3 Flaschen Zähringer und zahlst das Porto. Ja, musst du keinen Grauburgunder mit draufpacken. Fühl dich wohl im Wein.
Ja, das stimmt.
Und deswegen mache ich keine Listen mehr.
Ja.
Aufrecht, Sander, Zähringer, Galler, Weinhof Scheu. Alles spannende Weine. Alle Leute, die Gutsweine machen, die mich kein bisschen interessieren. Auch Nico Ohlinger. Nee. Und ob Nico Ohlinger an sein Chardonnay da jetzt irgendwie ein Iphofer Kronsberg dranhängt oder nicht, das macht den Wein für uns kein bisschen. Ich musste tatsächlich nachgucken, als er sagte Nico Ohlinger. Da habe ich gesagt, wieso nur den Chardonnay? Ja, stimmt, das ist ein Lagen-Chardonnay. Also, wie findest du den Wein? Sorry, deswegen...
So, genau, keine Listen.
Keine Listen, genau. Sorry. Aber melde dich bei den Zürichern, die trinken mit dir auch Lagenweine.
Wie ich den Wein finde? Wir sind halt auf dem alkoholfreien Level, nicht alkoholfreien Level, Entschuldigung, bitte, das nehme ich zurück. Wir sind auf dem alkoholarmen Level, ja, finde ich. Also auch der wirkt wieder schlank. Mhm. Das macht mich total fröhlich. Also wenn der jetzt deutlich mehr hätte als 13, würde mich das schon wundern. Wir reden auch hier über Rot, bin ich der Meinung.
Ja, unbedingt.
Unbedingt, auch von der Temperatur nochmal so... Ich war mit dieser leicht stalligen Nummer vorhin, das hatte, war vielleicht wirklich das Glas. Mhm. Es wurde dann so ganz hellkirchig. Mhm. Ja, so ganz hellkirchig und mit einer ganz schön integrierten Säure. Ich mag das wirklich, wirklich gern. Das macht mich heute, das sind zwei Weine, die mich heute sehr fröhlich machen, weil sie auch tatsächlich ein bisschen zusammenpassen. Andersrum wäre es wahrscheinlich sogar schöner gewesen. Der ist ein bisschen leichter, finde ich. Mhm. Obwohl wahrscheinlich der andere vom Alkohol leichter ist. Mhm. Aber der ist, also der hier ist in der Frucht noch mal leichter und schön, aber total schön integriert, auch sehr harmonisch. Ganz exakt, ich finde nicht, ich hatte kurz überlegt, ob ich da sowas Joghurtiges drin finde, nachdem du auch dreimal gesagt hast, Joghurt mit Erdbeere.
Nee, mit Erdbeeren, mit Schlagsahne. Das hat nichts mit Joghurt zu tun.
Ne? Ich war aber so bei Erdbeeren, bei Joghurt kurz, aber dieses Joghurt, der hat jetzt nicht gesagt, es ist zu fein und zu klar. Aber es hat so diese helle rote Frucht, ja, und die aber auch sehr schön und sehr sauber. Die Säure finde ich toll. Schöner Wein. Ich wäre, weiß ich nicht. Ich schließe aus Spanien, ich schließe aus Italien.
Nee, das ist Italien.
Das ist Italien, verdammte Axt. Dann sind wir da bei einem...
Wir sind bei einem Brunello di Montalcino.
Schön.
Ich hole mal die Flasche und erzähle ich mal ein bisschen, das wird ein bisschen länger dauern.
Aber jung, oder?
Ganz jung.
Ganz jung.
Ganz jung. Gerade auf den Markt gekommen.
Also hat gerade jetzt seine, was haben das, 24 oder 36 Monate? Müssen die, was müssen die?
Ja, das hier ist eine andere Liga. Das ist der 20er.
Ah.
Hat nicht viel Holz. Ich glaube, das sind Stockinger Fässer. Wir sind Poggio. Haha, Poggio. Diesmal nicht
schon,
Poggio di
Sotto. Der Name macht
es. Poggio Antico. Und der Wein heißt?
Vigna e Poggi.
Vigna e Poggi. Also Poggi. Vom Hügel. Und die Lage Ipoggi ist eine relativ hohe Lage. Der Wein hat 15% Alkohol.
Uhu, die versteckt er aber wirklich toll. Gut,
weil er auch aus der Höhe kommt. Poggio Antico ist das höchstgelegene Weingut des Brunello-Gebiets. Damit ist nicht das Gebäude gemeint, sondern der Durchschnitt der Lagen. Wir sind auf fast 500 Meter im Durchschnitt, im Schnitt. Die meisten Weingüter haben eine Lage, gerne eine Lage bei 500. Hier reden wir über alles, also über komplett.
Ja.
Und das ist eine... Einzellage, die sie im zweiten Jahr jetzt füllen. So, jetzt zur Geschichte. Ich kriegte eine Pressemitteilung, dass Poggio Antico ein super duper Lagenwein macht, ein Lagenbonello ist das, und jetzt im zweiten Jahr und den jetzt präsentiert. Und ich sag mal, es war so ein bisschen Eitelkeit, dass ich mal gefragt habe, ob wir den haben können. Weil ganz viele Weingüter sind bei sowas sehr zurückhaltend, wenn es um das Bemustern geht.
Ja.
Sagen, naja, das Weingut bemustert gar nicht und so. Ich wollte mal wissen, weil die Zeiten sind ja etwas schwieriger. Und immerhin, wir reden hier über 5.297 Flaschen. Das ist nicht besonders viel.
Nee.
Habe ich also gefragt. Ja, man könnte sich das vorstellen. Es ist im Moment nämlich tatsächlich so, liebe Leute, dass was mir teilweise auch aktiv angeboten wird an Mustern, dann merkst du wirklich, es müssen alle was tun. Aber während die also noch darüber sprachen, habe ich mir den zweiten Teil der Pressemitteilung durchgelesen und da war das mein Interesse geweckt. Da stand nämlich drin, dass Poggio Antico sich komplett vom Place de Bordeaux zurückzieht.
Ah.
Die waren, glaube ich, das erste Brunello-Weingut, das da war. Und was spektakulär war, sie sind mit allem, was sie hatten, auf den Place Bordeaux gegangen. Und jetzt für denjenigen, der jetzt nicht weiß, was ist, Folge 100, erklären wir das. Das wäre jetzt ein bisschen viel, das nochmal zu erklären. Genau. Wir haben damals den ersten deutschen Wein, der komplett über den Place gespielt wurde, nämlich von Battenfeld Spanier, den CO Liquid Earth.
Genau.
Gehabt und seitdem ist ganz schön was passiert. Ganz viele Deutsche sind dahin, haben auch einen Wein gemacht und das gilt irgendwie so als super, duper Zukunftsding. Ja. Und die waren mit allem da, was sie hatten, sogar den IGTs, für alles. Die haben alle Brücken abgebrochen, sind dahin und sind dann wieder weg. Und das fand ich interessant. Krass. Deswegen habe ich gefragt, ob die mir ein bisschen was dazu erzählen würden. Und das haben sie dann gemacht und dann habe ich denen ein paar Fragen geschickt und dann haben die mir Antworten geschickt und die fand ich hochspannend, weil wenn man zwischen den Zeilen lesen konnte, war da eine ganze Menge Interessantes. Und dann war ich so ein bisschen in der Zwickmühle. Ich wollte das eigentlich hier dann so machen.
Ja.
Aber vom rein journalistisch-handwerklichen ist es ganz schwierig, wenn du Statements hast, die im Englischen freigegeben sind und du fängst dann an, die hier zwischen den Zeilen zu lesen, ist nicht mehr richtig klar zu machen, was eigentlich was ist.
Stimmt,
also habe ich gedacht, das Beste ist, ich veröffentliche das irgendwo. Habe ich die Weinwirtschaft angesprochen, habe gesagt, wollt ihr das haben, das Interview? Verkaufe ich euch für einen Huni, weil ich dachte, machen die online. Dann kannst du nämlich darauf referenzieren, dann kannst du was vorlesen, freigegebenes Zitat, dann kannst du sagen, und zwischen den Zeilen. So, und dann bin ich in Urlaub gefahren und dann dauerte das. Sie haben gesagt, ja, machen wir. Dann haben sie es nicht gemacht. Dann haben sie gesagt, machen wir im Heft. Haben sie es nicht gemacht. Dann wurde die Agentur langsam schmallippig, weil denen hätte ich erzählt, geht in die Weinwirtschaft und dann kam man nichts. Ja, wann kommt das denn? Und der Wein kam erstmal auch nicht mehr. Ne?
Okay.
Und so. Und dann habe ich irgendwann eine Geschichte für die Weinwirtschaft aus dem Urlaub herausgeschrieben über die Weinbank, bei denen war irgendwie Not am Mann. Ich hatte 6 Tage Zeit. Habe ich gesagt, na gut, mache ich. Weil meine Frau macht ja immer
Workation.
Genau. Und dann habe ich gesagt, setze mich daneben, arbeite ich ein bisschen. Dann habe ich diese Geschichte geschrieben und vor dem Abgeben habe ich gesagt, ja, ist fertig, ich könnte sie ja jetzt abgeben, aber jetzt würde mich doch mal interessieren, was ist denn eigentlich mit dem Interview? Ach ja, da war ja was. Haben die echt verpennt. Haben sie es nochmal gelesen und gesagt, ja, machen wir, weil ich habe gesagt, sonst veröffentliche ich das im Blog, damit ich den Wein hier im Podcast machen kann. Nee, machen wir. Und dann haben sie es gelesen und haben festgestellt, oh, da steht ganz schön viel zwischen den Zeilen. Und haben das Ding glatt als fetten Zweiseiter in der Rubrik Köpfe gemacht für einen 100er.
Scheiße. Ist auch nicht online quasi.
War nicht online, gedruckt.
Ja.
Die Agentur ist natürlich tot umgefallen vor Glück und 2 Tage später war der Wein hier, als dann das gedruckte Ding da draußen war mit großem Foto von Pier Giuseppe Alessandro, dem Geschäftsführer und so weiter. Also worum ging's? Also ich lese mal kurz meinen Einführungstext vor und dann werde ich das nicht vorlesen. Logischerweise, ich habe ja nicht mehr das Copyright, oder ich habe das Copyright zwar, aber nicht mehr in die vollen Verwertungsrechte. Der Place de Bordeaux als das Vertriebs- und Distributionssystem der bekanntesten Weingüter des Bordelais hat sich seit 2009 schrittweise für Weine aus anderen Regionen geöffnet, nachdem das Weingut Battenfeld Spanier 2022 als erstes deutsches Weingut einen Wein systematisch über den Place de Bordeaux lancierte. Egon Müller hatte zuvor schon Teilmärkte über Laplace bedient, erlebte das Thema einen großen Schub. Robert Weil, Markus Molitor mit der Domaine Serrich, Schloss Johannesberg, Dr. Losen unter dem Label Zach und zuletzt wieder Battenfeld Spanier mit einem weiteren Wein nutzen die Plattform mittlerweile. Das Feedback ist positiv und die Negociants sehen Potenzial im Riesling. Mitten in die Partystimmung hinein platzte vor kurzem die Meldung, dass sich das Weingut Poggio Antico komplett von Laplace zurückzieht. Das Weingut hatte ab 2021 sein gesamtes Portfolio in alle Märkte außer dem Heimatmarkt in Nordamerika über diesen Kanal vertrieben. Meiningers Weinwirtschaft fragte nach bei Pier Giuseppe d'Alessandro. So, und dann erzählt er so ein bisschen, warum sie alles drauf gemacht haben, dass die Coutiers anfänglich sagten, mach ja sogar die IGT-Weine, die kosten 20 und 40 Euro. Und dass sie das dann aber im zweiten Jahr schon geändert haben und wieder zurück in nur DOC und DOCG-Weine gemacht haben. Und dann bei der Frage, warum sie jetzt weg sind, ganz diplomatisch. Das Interview ist ein Lehrstück, wie man als
diplomatisch antwortet.
Ja, und wie man so viel interessante Sachen mit so viel PR vermengt, dass du unzensiert veröffentlicht wirst.
Okay.
Das haben die wirklich gut gemacht. Ich nehme an, das hat er nicht allein gemacht. Da war eine gute Agentur mit dabei gewesen sein. Also unsere Entscheidung, Laplace zu verlassen, war jedoch nicht auf Unzufriedenheit zurückgerufen. Der Place Bordeaux war für uns schlicht zu groß. Weil da kommen so Sätze wie, wir sind ja ein Boutique-Weingut und so weiter.
Ja, ja.
Aber hat er wirklich gut gemacht.
Ja, voll.
Dann auf die Frage, wie sie es jetzt machen, das fand ich interessant, ist, sie werden mit ganz vielen ihrer alten Distributoren arbeiten. Das geht natürlich nur, wenn du dich vorher nicht im Streit getrennt hast. Also sauber gearbeitet, gehen wieder direkt zurück. Vom deutschen Markt kein Wort. Du kannst diesen Wein hier im Moment auch im deutschen Markt nicht kaufen.
Na, aber das hatten wir ja schon mal. Italien, Deutschland funktioniert gerade echt nicht gut.
Echt nicht so gut.
Ja. Und das ist wirklich, und also ist auch schade übrigens.
Dann bei der Frage, ja, was hat er denn vielleicht gelernt von Laplace, sagt er, ja, also wertvolle Erkenntnisse, das Timing. Die sind einfach sehr gut, wenn es darum geht, Weine zu bündeln, eine Roadshow zu machen, zu sagen, jetzt kommen all die Weine und jetzt kommen all die Weine und wir werden unser Timing darauf anpassen, aber ansonsten sagt er, andere Methoden wie die Präsentation der Marke, die Bezeichnung und die regionale Identität stehen im Einklang mit den traditionellen Strategien der Weinimporteure. Mit anderen Worten, die kochen auch noch mit
Wasser. Und das gleiche wie immer.
Da habe ich gefragt, wie sie eigentlich weitermachen. Sie haben jetzt die Exportpreise aus der Zeit vor dem Schritt zu Laplace einfach angepasst auf die Inflation und so weiter und sind deswegen tatsächlich etwas günstiger geworden als im letzten
Jahr. Recht.
Ja. Aber dann habe ich ihn gefragt, und das fand ich hier, der Vigna Ipoggi, also wir reden hier über einen High-End-Wein, ne? Wir reden hier über 170 Euro.
Oh, krass.
Und 5000 Flaschen, Einzellage, die haben 3 Jahre lang irgendwie ihre Weinberge umgebuddelt, um zu sehen, wo Mikrovinifikation gemacht und die haben richtig viel Arbeit da reingesteckt in das Ding. Und das ist eigentlich ein klassischer Wein für Laplace, warum sie den denn nicht da gelassen haben. Und da kommt dann der Punkt, an dem er deutlich wurde.
Okay.
Ja, angesichts seiner begrenzten Produktion erfordert er eine genaue Rückverfolgbarkeit und eine sorgfältige, gezielte Platzierung. Im Wesentlichen wollen wir sicherstellen, dass Vigna Ipoggi noch lange nach dem Verkauf an den Endverbraucher eng mit Poggio Antico verbunden bleibt. Oh. Und wenn du dann guckst, was jetzt Sache ist, dann merkst du, das ist einfach komplett schief gegangen. Und ich bin echt super dankbar, dass die nicht nur so ehrlich waren, sondern auch eine Flasche geschickt haben. Weil, wenn wir jetzt mal gucken, den 20er, der ist alles prima. Der 19er, ja, der also lanciert wurde als der neue, das ist ja im Prinzip der Versuch, der nächste überdrüber
zu
bringen. Sei denen ja auch gegönnt. Also sie haben einen neuen Besitzer, einen belgischen Energiemanager, der das gekauft hat von dem Geschwisterpaar, die das lange geleitet haben. Die hatten das von ihrem Vater geerbt und haben es ehrlich ganz nach vorne gebracht mit viel Qualität. Und dann haben sie es aus Altersgründen an den verkauft. Und der hat jetzt mal richtig viel Geld investiert. Und, sorry, jetzt habe ich keine Fahnen verloren. Und dann haben sie also diesen Wein lanciert. Und jetzt siehst du den 19er, den Vorgänger, ja, in Deutschland. Kannst du den kaufen bei Superiore? Superiore hat sie also über den Platz Bordeaux gezogen. Du kannst kaufen Eintel, 6er OHK, Magnum und Doppelmagnum. Vom 19er, der 20er ist schon lanciert. Liegt da so.
Also dann haben sie einen Lot gekauft, quasi am Platz Bordeaux.
Irgendeinen Lot gekauft und sind nichts losgeworden.
Ja.
Lobenberg hat den Wein auch noch. Und noch weitere Weine. Bei Lobenberg sieht es so ein bisschen so aus, als würde das auslaufen. Als würden die das Weingut, wie gesagt, es gibt ja keine Distribution in Deutschland im Moment. Und was aber richtig krass ist, ist Bacchus Grimm hat 5 Flaschen, hatte eine 6er OHK offensichtlich gekauft, eine Flasche verkauft und bietet die 5 jetzt an wie Sauerbier zu 129,30 Euro.
EK wahrscheinlich.
Ja, zu EK.
Ja.
Das ist natürlich Gift, weil die alle an Winesearcher angeschlossen sind. Klar. Wenn du jetzt beim Winesearcher diesen Wein suchst, der weltweit echt ziemlich knapp ist, dann hast du ein riesen fettes Lot in Deutschland, wo du alles noch kaufen kannst.
Scheiße.
Teilweise unter Ausgabepreis.
Na, scheiße.
Wie ruiniere ich meinen schönen Start? Der Wein, der 19er, hat 96 Parker, 96 Suckling,
mega.
96 Dunnock,
mega.
96, ja, hat 96 gehagelt ohne Ende und so. Alles richtig. Und dann die Deutschen.
Liegt's.
Da liegt es, weil in Deutschland verkaufst du das nicht. Die haben eine Flasche verkauft, Superiore anscheinend keine, deswegen kannst du nur die ganze 6er-Kiste kaufen. Und was Lobenberg verkauft hat, weiß ich nicht. Und jetzt müsste eigentlich das Weingut diesen ganzen Krams vom Markt zurücknehmen.
Ja.
Und das ist das, was er sagt, wir müssen viel näher dran sein. Wir dürfen das gar nicht erst dahin geben. Wir dürfen nicht irgendeinem Händler in irgendeinem Markt, der ein Wine Searcher angeschlossen ist, die Doppelmagnum geben, von denen es wahrscheinlich 6 Stück gibt oder sowas. Weil wir,
wenn wir 5.000
hatte,
also genau.
Ja. Der erste hatte nur 3.000.
Ach krass.
Ja, also da gab es wahrscheinlich 6 Doppelmagnums und eine liegt da immer noch.
Ja.
Und einer fängt schon an, das Unterpreis zu
machen. Ja.
Alles schief gegangen, weißt du?
Und
jetzt kannst du natürlich sagen, oder liebe Hörer, ihr könnt sagen, ja, was meinst du denn jetzt irgendwie, weil ein belgischer Energiemanager irgendwie seine Millionen verliert oder weil der versucht, das nächste Millionärströpfchen zu designen, irgendwie schief geht. Das ist zwar alles richtig, aber ich habe Poggio Antico in meinem Keller von eigenem Geld bezahlt, weil das eigentlich wirklich ein Value-Produzent ist. Und es ist tatsächlich so, die haben mit die geringsten Erträge in Brunello. Dafür sind die Sachen sehr günstig, kosten glaube ich 60 Euro, die normalen Brunello jetzt, der bei der 12er, den ich habe, da hat quasi
40. Ja, genau.
Die haben die seltensten Reservas. Ja, die machen wirklich ihre Reserva wirklich nur, wenn alles stimmt. Und die kosten 155. Deswegen kostet der neue Jagen auch ein bisschen weniger. Der kostet so viel wie die Reserva. Der hier kostet 20 Euro mehr als die Reserva. Aber da hatten sie keinen Einfluss drauf. Das hat halt die Leute am Platz Bordeaux gesagt, der kostet 169. Und alles schiefgegangen. Dann buddelst du dein ganzes Ding um und alles gemacht. Und ich fand es insofern echt groß, dass ja, das sie drüber reden und auch noch den Wein schicken. Also wünsche mir viel Glück für die Zukunft. Voll.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.